Demokratie braucht Religion, so heißt das neue Buch von Professor Hartmut Rosa. Herr Rosa, zurzeit sagen ja eigentlich Hunderttausende von Menschen, ich brauche im Grunde weniger Religion, zumindest weniger kirchliche Religion. Sie sagen, wir brauchen im Grunde die Religion, vielleicht sogar mehr Religion. Welche Art von Religion braucht denn die Demokratie?
Ja, ich habe tatsächlich für dieses Buch und auch grundsätzlich in meinem Denken Religion sehr spezifisch definiert, nämlich die als die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich anrufen und berühren zu lassen und auch sich verwandeln zu lassen. Man kann es vielleicht auch so formulieren, dass Demokratie die Bereitschaft braucht oder davon ausgeht, dass es da draußen noch eine andere Wertquelle außer man selbst gibt. Das ist also ein sehr offener Begriff von Religion, den ich mit dem Begriff der Anrufbarkeit zusammenfasse.
Wenn Sie sagen, Demokratie braucht Religion, dann sagen Sie ja im Grunde, die Demokratie, wie sie sich derzeit präsentiert, die hat im Grunde ein Defizit. Kann man sagen, ein Defizit entwickelt oder wo liegt der Fehler?
Ich glaube, dass man vielleicht durchaus sagen kann, dass die Krise des Glaubens, also Sie haben es gerade erwähnt, dass Menschen massenhaft organisierte Religion zumindest verlassen und die Krise der Demokratie eine gemeinsame Wurzel haben, nämlich in einer Art von mentaler Schließung oder eben ein Verlust von Anrufbarkeit. Und man sieht es im politischen Verhältnis, da kann man das eigentlich ganz gut nachweisen mit empirischen Untersuchungen, die sagen, unsere politische Kultur wandelt sich insofern, als es eine zunehmende Entwicklung dahin gibt, dass Menschen diejenigen, die anderer Meinung sind oder anderer Auffassung oder ein anderes Weltbild vertreten, gar nicht mehr hören wollen. Also dass von links wie von rechts die Auffassung häufig oder immer stärker wird, dass der andere ohnehin ein Idiot oder ein Menschenfeind oder ein Vaterlandsverräter ist, den man am besten stumm machen soll oder loswerden will. Wir sehen diese, wird oft unter Polarisierung oder Spaltung diskutiert, was man zunächst in den USA sehr deutlich sehen konnte, wo Liberale die Republikaner am liebsten weg hätten und auch Republikaner die Liberalen oder die Demokraten am liebsten tot zählen sogar. Und diese ähnliche Spaltung hat man dann in England gesehen, zum Beispiel zwischen den Brexit-Anhängern und den Remainern, also denjenigen, die lieber in Europa bleiben wollten. Und bei uns zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern, wo die politische Debatte eine Form annimmt, die eigentlich sagt, ich will den anderen gar nicht hören. Ja, man sollte den stumm machen.
Also Religion als eine Dimension von Anrufbarkeit, die Sie genau in der Demokratie zurzeit vermissen. Herr Professor Rosa, wo kommt das her? Ist das etwas im System der Demokratie, das schiefläuft, oder ist es die Weise, wie wir Demokratie gerade leben? Oder gibt es andere Hintergründe ja für diese dann doch kritische Situation?
Ich denke tatsächlich, dass es nicht einfach nur eine demokratieinhärentes oder demokratieinternes Problem ist, sondern mit der Art, mit der Struktur und der institutionellen Verfassung der modernen Gesellschaft insgesamt zusammenhängt. Meine Analyse, an der ich jetzt viele Jahre auch gearbeitet habe, sagt, wir leben in einer Gesellschaft, die sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Das heißt, sie ist ununterbrochen auf Wachsen, aber auch auf Beschleunigen und Innovieren angewiesen, um das Bestehende zu erhalten. Das betrifft nicht nur die Gesellschaft im Ganzen, sondern im Grunde jeden und jede Einzelne von uns, die wir jedes Jahr schneller laufen müssen, um unsere Position zu halten. Man sieht das an so Dingen wie der Software- oder der Hardware-Ausstattung tatsächlich, bei denen man ununterbrochen die Dinge erneuern muss, damit sie nicht veralten. Und dieser Zwang zur permanenten Steigerung, am deutlichsten im Wirtschaftswachstumszwang zu sehen, führt zu etwas, was man ein Aggressionsverhältnis zur Welt nennen kann. Wir sehen das im Prinzip in der Art, wie wir mit Natur umgehen. Wir haben ein Aggressionsverhältnis zur Natur, indem wir die in den extraktiven Industrien zum Beispiel alle möglichen Rohstoffe aus der Erde holen, immer tiefer hineingehen müssen, immer mehr auch an Schadstoffen in die Umwelt pusten. Wir sehen es auf der psychologischen Ebene, also im Blick auf das Selbstverhältnis, wo Menschen tatsächlich, das zeigen empirische Daten ziemlich deutlich, immer weniger mit sich selbst zufrieden sind. Eigentlich in einem Aggressionsverhältnis zum Körper und auch zur Psyche leben, die nie gut genug ist, nie schnell genug ist, nie kreativ genug ist. Und dieses Aggressionsverhältnis zeigt sich auch auf der sozialen Ebene, in der Art und Weise, wie wir anderen Menschen begegnen, die uns entweder als Konkurrenten gegenüberstehen oder als Hindernisse, die uns in einem ohnehin schon schwer gewordenen Leben ständig entgegentreten, sodass man von einem generalisierten Aggressionsverhältnis zur Welt reden kann.
Wie kann die Religion da ansetzen? Denn möglicherweise, das würde ich gerne noch mal vorher fragen, haben wir es ja hier nicht nur mit einer Krise der Demokratie zu tun, sondern das dahinterstehende Wertebild, das ganze Werteverhältnis, natürlich auch unser ökonomisches Wertgebilde, also die Frage der kapitalistischen Marktwirtschaft. Also gehen Sie, wenn Sie von einer Krise von Demokratie sprechen, nicht auch einen Schritt zu kurz? Müssen wir nicht dann noch sozusagen bis auf das Wirtschaftssystem gehen?
Das müssen wir unbedingt. Ich glaube, wir müssen auf das Wirtschaftssystem schauen. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem hat diesen Steigerungszwang systematisch eingebaut, zum Beispiel indem es Zeit zu Geld macht oder ihr einen Geldwert gibt, was dann automatisch dazu führt, dass Zeit notorisch knapp ist und wir deshalb ununterbrochen beschleunigen müssen. Und auch der Wachstumszwang erfolgt im Prinzip daraus, dass ein kapitalistisches Wirtschaftssystem seine Verteilungsprobleme über permanenten Vergrößerung des Kuchens zu lösen versucht. Aber ich glaube, es geht sogar noch über den Kapitalismus hinaus. Es ist die Gesamtanlage einer Gesellschaft, die nur im Steigerungsmodus Stabilität erreicht. Das gilt auch für die Technikentwicklung, für die wissenschaftliche Entwicklung und so weiter. Und tatsächlich ist die Frage, wo kann da eine Gegenorientierung herkommen, eine Alternative? Und ich glaube, Religionen, die ja in vielen Traditionslinien, zum Beispiel in der christlich-jüdischen Traditionslinie, weit, weit über die moderne Gesellschaft und auch über die kapitalistische Gesellschaft hinausgehen. Dort finden wir in der Tat nicht nur Ideen und Gedanken oder Wertvorstellungen, sondern eben auch Praktiken, die ein anderes Weltverhältnis uns geradezu einüben lassen. Mhm. Denken Sie an so eine Praxis wie das Gebet zum Beispiel. Oder tatsächlich ist es so, dass wenn man einen Kirchenraum betritt, man oft das Gefühl hat, selbst Leute, die komplett gläubig sind, agnostisch oder atheistisch, haben das Gefühl, da ändert sich fast die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper in die Welt gestellt bin. Es ist eine andere Form von Weltverhältnis, was wir dort finden können.
Mhm. Aber wie ist das? Wo setzt jetzt die Religion an? Es gibt ja im Grunde kein Richtiges im Falschen, wie immer wieder zitiert wird. Also die richtige Religion, das richtige Weltverhältnis in einem falschen Gesamtsystem, Wirtschaftssystem, kann das die Lösung sein?
Nein, also wenn man Religion, was natürlich auch manchmal gemacht wird, wenn man der Religion versucht, einen Nutzen zu geben oder eine Funktion, etwas, was manchmal der Achtsamkeitsbewegung passiert, dass man sagt, ja, trainiere ein bisschen Achtsamkeit, dann bist du widerstandsfähiger und schneller und belastungsfähiger und so weiter. Und so kann man natürlich auch mit christlicher Religion umgehen und dann sagen, naja, sie kann ein bisschen helfen bei der im Pflegesektor oder so. So verstehe ich das nicht. Tatsächlich ist Religion für mich, steht tatsächlich für diese Idee, für die Bereitschaft und den Willen, sich anrufen und verwandeln zu lassen. Und dieser Grundgedanke kann auch ein gesellschaftliches anderes Grundverhältnis stiften, was wir im republikanischen Denken zur Demokratie häufig sehen. Dass nämlich Bürger und Bürgerinnen sich als solche begegnen, die sich wechselseitig hören wollen, die sich wechselseitig zu erreichen vermögen und die bereit sind, sich immer wieder in ein Neues hin zu verwandeln. Und diese Grundhaltung der Anrufbarkeit, die davon ausgeht, dass da draußen noch etwas anderes ist, was Wert und Gewicht hat, das ist grundlegend für Religionen, nicht nur für die christliche oder die jüdische, sondern für alle Religionen im Grunde.
Mhm. Sie haben eben schon mal so ein, zwei Resonanzdimensionen angesprochen, also Beispiele dafür, wie anders das Weltverhältnis ist, das in den Religionen gepflegt wird. Sie haben die Zeit angesprochen, das andere Zeitverständnis, auch das andere Raumverständnis. Es gibt andere Dimensionen, die Sie ansprechen und die gerade auf diese Anrufbarkeit gehen. Und da sind wir dann mehr in der Theologie. Es ist ja so, dass sogar im Anfang war das Wort zu Beginn des Johannesevangeliums gesagt wird. Und das ist natürlich Wort eine starke Resonanzbeziehung. Das heißt also, auch in der Theologie wird das vertieft, oder?
ja, diese Idee, auf die es mir ankommt, oder der Begriff, unter dem man das Weltverhältnis, nach dem ich suche, zusammenfassen kann, ist tatsächlich der Begriff der Resonanz, ein Resonanzverhältnis zur Welt zu haben. Und in der Theologie ist das in vielfältiger Weise durchdacht und auch formuliert worden. Schon die Perichorese, also die Dreifaltigkeit, lässt sich fast nur als Resonanzbeziehung denken, als ein wechselseitiges Bezogensein, ein permanentes sich berühren und verwandeln, also von Vater, Sohn und Heiligen Geist in dem Fall. Aber für die Gläubigen ist es, glaube ich, noch wichtiger, diese Idee, dass uns da einer bei unserem Namen gerufen hat, zum Beispiel. Also du hast mich bei meinem Namen gerufen, ich bin dein, ist eine Grundempfindung des Gerufenseins und damit des in einem Antwortverhältnis Stehens. Oder auch Gott hat uns den Atem des Lebens eingehaucht. Das sind lauter Bilder für ein ursprüngliches Resonanzverhältnis. Und wenn man Johannes nimmt, also am Anfang war das Wort, dann finde ich ganz interessant, dass man eine etwas andere Figur zum Beispiel im Hinduismus findet. Omkara, am Anfang war der Klang, aber da oder die Silbe Om. Aber das Interessante ist aus meiner Sicht, dass ich denke, dass sowohl bei der Silbe Om als auch bei dem Wort in der Bibel möglicherweise der Ruf gemeint war. Ja, diese Anrufbarkeit stiftet ein Grundverhältnis zur Welt, das zum Beispiel in der christlichen Theologie in allen möglichen Richtungen durchdacht wurde. Mhm. Bis hin zu der Konsequenz, dass das, was uns da gegenübersteht, auch auf unseren Anruf wartet sozusagen, also in der Wechselbeziehung steht.
Sie haben die Situation der Gesellschaft geschildert als eine Situation eines aggressiven Weltverhältnisses. Und Sie entwickeln jetzt ja fast schon so auch ein vielleicht ein bisschen ideal klingendes Gegenbild in dem Weltverhältnis, das die Religion bietet. Aber es ist natürlich auch in der Religion vieles ambivalent. Also wenn man das Missverständnis zur Kenntnis nimmt, dass darin liegt, dass man sich nach dem Schöpfungsbericht die Welt unterwerfen soll, dann hat das natürlich auch sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Also ist die Religion eigentlich in ihrem Weltverhältnis so eindeutig, sag ich mal, liebevoll?
Auf gar keinen Fall. Also das wäre ein schreckliches Missverständnis. Also was ich sagen will, ist, dass bei einer spezifischen Definition von Religion, nämlich Religion als die Bereitschaft und Fähigkeit, sich anrufen zu lassen, dass dann möglicherweise oder dass sich dann Potenziale finden lassen, die hilfreich sind für eine Überwindung der gesellschaftlichen Krisen. Dass Religion sehr, sehr viel vom Gegenteil bietet und historisch gezeigt hat, steht außerhalb jeder Frage. Ich glaube sogar, dass es kein Zufall ist, weil Religion sich ganz schnell ins Gegenteil verkehren kann und wie wir gesehen haben, historisch auch sehr, sehr oft und sehr weitgehend ins Gegenteil verkehrt, wo nämlich nicht mehr die Anrufbarkeit, also ein Antwortverhältnis, ein Verhältnis des Hörens und Antwortens dominiert, sondern gerade im Gegenteil, wo sich ich nenne das Resonanzachsen schließen, nämlich überall da, wo dann Funktionsträger oder Institutionen der Auffassung sind, sie wissen jetzt, was Gott sagt, das wird irgendwie fixiert in irgendwelchen Dogmen oder Geboten, da ist überhaupt nichts mehr von Hören und Antworten drin, sondern von Wissen und Durchsetzen. Und das hat Kirche auch oft gemacht. Und damit tötet sie sowohl das, was ich vertikale Resonanzachse nenne, nämlich die sozusagen die Offenheit für die Tiefe der Existenz, und auch die soziale Resonanzachse, indem sie dann Menschen dazu zwingt, bestimmte Dinge zu tun, von denen wir die religiösen Autoritäten dann glauben, dass sie die richtigen seien. Und natürlich kann man ziemlich gut zeigen, dass dieses Steigerungsmodus der Moderne, der Modus dynamischer Stabilisierung, auch mit Entwicklungen in der Religion und in der Theologie zusammenhängen, zum Beispiel mit den Ideen, sich die Erde untertan zu machen. Und selbst bestimmte Beschleunigungsprozesse lassen sich auf die Idee zurückführen, dass die Apokalypse unmittelbar bevorsteht.
Mhm. Herr Professor Rosa, sehen Sie eigentlich so in der heutigen, sagen wir vielleicht deutschen Gesellschaft, ein Bedürfnis nach einer alternativen Form der Weltbeziehung? Lässt sich das beobachten oder sind wir dann doch alle so davon begeistert, dass wir alle 2 Jahre unser neues Handy bekommen und dass wir dann doch auch mit diesem rasenden Stillstand unseren Frieden machen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, es gab ja immer Versuche zu sagen, naja, es gibt bei allen Menschen im Grunde so eine Art von spiritueller Sehnsucht. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Was ich aber schon denke, ist, dass es so etwas gibt wie eine Sehnsucht danach, vielleicht auch ein Bedürfnis, so etwas wie existenzielle Resonanz zu erfahren. Also die Wahrnehmung zu machen, dass die am Grund unserer Existenz nicht das schweigende Universum liegt, sondern so etwas wie ein antwortendes, lebendiges entgegenkommendes Universum. Aber es gibt Menschen oder es gibt viele Menschen, die machen solche Erfahrungen in der Natur, zum Beispiel in den Bergen, am Meer, vielleicht auch im Wald oder in der Wüste. Andere finden das in der Kunst, im Konzertsaal zum Beispiel. Deshalb bin ich nicht so sicher, ob es ein Bedürfnis nach Religion im engeren Sinne gibt. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist ein Frust über das Aggressionsverhältnis. Und nicht nur Frust, sondern eigentlich, glaube ich, auch pathologische Nebenwirkungen. Und ich mache das an zwei Dimensionen fest. Das eine ist, dass das, was ich grob und manchmal vielleicht auch ein bisschen ungerecht Wutbürgertum nenne, dass nämlich die Aggression gegenüber anderen steigt. Und nicht nur auf der Seite, die wir oft als rechtspopulistisch bezeichnen, sondern auch auf der anderen, die sozusagen immer ungeduldiger und auch trauriger und deprimierter wird über diese ganzen Idioten in der Welt, ja, ob die jetzt Trump oder Putin oder sonst etwas heißen. Das heißt, man stellt fest, Menschen sind wütend. Die einen sind wütend, weil so viel geimpft wird. Die anderen sind wütend, weil so wenig geimpft wird. Die einen sind wütend, weil so viele Menschen ins Land gelassen werden. Die anderen sind wütend, weil die Menschen nicht ins Land gelassen, sondern erfrieren lassen werden und so weiter. Also das Aggressionsverhältnis gegenüber der Welt führt in ein Wutverhältnis und auf der anderen Seite in Autoaggressionen, die dann häufig auch die Form von Depressionen oder Burnout-Erkrankungen annimmt, wenn sie sich die Daten zur psychischen Gesundheit vor allen Dingen von jungen Menschen anschauen, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich inzwischen weltweit, dann sind die absolut alarmierend im höchsten Maße. Junge Leute haben das Gefühl, dass es keine Zukunft gibt, auf die sie sich zubewegen wollen und haben auch oft das Gefühl, dass sie vollständig überfordert sind, sogar an Stellen, an denen es eigentlich gar nicht an der Arbeitsbelastung per se liegt. Also, dass es eine Störung im modernen Weltverhältnis gibt, scheint mir offensichtlich zu sein.
Wenn Sie jetzt sagen, da bietet die Religion sozusagen eine Heilkraft, welche ihrer Potenziale sollte dann die real existierende Kirche, ja, die ja natürlich der wichtigste Player in diesem Bereich ist hierzulande, also die beiden Kirchen, welche Potenziale sollten Sie jetzt dann ausmünzen?
Das ist natürlich ein großes Problem. Kirchen versuchen ja immer wieder, Menschen in die Kirche zu locken. Übrigens, das ist ganz ähnlich wie andere Institutionen auch. Also Kulturinstitutionen fragen zum Beispiel ständig, wie kriegen wir die Leute ins Museum? Wie kriegen wir die Leute in die Oper oder ins Konzert? Ich glaube, dass das die falsche Frage ist. Man darf nicht fragen, wie machen wir uns interessant für andere, sondern wir müssen das tun. Also Menschen in der Kirche, die dort aktiv sind, sollten das tun, was ihnen selber interessant und wichtig erscheint. Also man weckt es Interesse, indem man selber interessiert ist, möchte ich fast sagen. Ich meine, es gibt ein großes Problem, dass nämlich, dass es vielleicht so etwas wie eine Sehnsucht gibt nach religiösen Angeboten, vielleicht auch nach Gemeinschaft, dass diese Sehnsucht aber nicht stärker wird, je weniger man es hat, sondern dass sie abnimmt. Das ist etwas, was man in der Corona-Krise sehr gut beobachten konnte, dass nämlich Leute viele Dinge aufgegeben haben, die sie vor der Corona-Zeit gemacht haben, zum Beispiel ins Konzert gehen oder in den Chor gehen oder in der Volleyballtruppe spielen. Und dann haben sie neue Routinen entwickelt und dann gesagt, na, dann gehe ich eben nicht mehr hin. Sind sie dann aber doch hingegangen, ist ihnen plötzlich aufgefallen, was sie die ganze Zeit vermisst haben. Also dieser Sinn dafür, dass da etwas fehlt, der bildet sich nicht aus wie beim Hunger, wo je weniger ich esse, umso mehr Hunger habe ich. Bei sowas wie spirituellen oder religiösen Angeboten, da sinkt die Sehnsucht danach, je weniger ich damit Kontakt habe. Und das ist die ganz große Krise, die Religion hat, weil gerade Kinder überhaupt nicht mehr in religiöse Kontexte hineinsozialisiert werden und dann nicht per se das Gefühl haben, sie müssen da hingehen. Wir wissen, dass bei so Dingen, die man vielleicht mit Event-Religion, Event-Religion bezeichnen kann, ich habe eine Doktorandin, die genau darüber arbeitet, dass da oft Leute hingehen, sowas wie Kirchentage oder so. Und wenn sie darüber in Kontakt damit kommen, dann kann es von da aus die Hoffnung geben, dass sich Dinge wieder aufbauen können. Aber ich glaube, die Gläubigen oder die Leute, die in der Kirche aktiv sind, sollten gar nicht so stark überlegen, wie erreichen wir alle anderen, sondern sie müssen für sich selbst interessant werden. Sie müssen selber diesen Resonanzraum schaffen. Und wenn sie ihn für sich finden, wird er auch andere anziehen.
Ein Aspekt unseres Weltverhältnisses ist es natürlich, alles unter Kontrolle zu haben. Natürlich versuchen auch Kirchen Dinge unter Kontrolle zu haben, auch Mitgliedschaften unter Kontrolle zu haben, nur sie kommen damit massiv an ihre Grenzen. Ist da vielleicht auch was zum Lernen drin in diesem Vorgang?
Ich glaube in der Tat, dass das moderne Weltverhältnis auf Verfügbarmachung von Welt gerichtet ist, was auch bedeutet, dass wir alles unter Kontrolle bringen wollen. Und dann stellen wir fest, dass das Leben sich nicht unter Kontrolle bringen lässt. Also in Zeiten der Pandemie ist schon das Einatmen und das Ausatmen gefährlich. Und die politischen Verhältnisse sind unüberschaubar. Also die Idee, Selbstwirksamkeit so zu erfahren, dass wir sicher sein können, wie das Ergebnis von Handlungen ist, die ist eigentlich gescheitert. Und tatsächlich versucht Religion eigentlich eine andere Art von Vertrauen ins Leben und in die Welt zu geben. Das bedeutet, ich habe die Dinge nicht unter Kontrolle. Ja? Ich weiß nicht, wie es werden wird, aber ich vertraue darauf, dass ich antwortfähig bleibe, ja, dass ich die Fähigkeit, eine Antwort zu finden, zu hören und zu antworten, dass mir die erhalten bleibt. Und diese andere Form von Vertrauen, ich glaube, die fehlt im Moment der Demokratie, die fehlt der Gesellschaft, die fehlt den jungen Leuten. Und auch da gibt es, glaube ich, intellektuelle, theologische, aber auch praktische Reservoirs in der Kirche. Jedes Kirchenlied sozusagen versucht sehr häufig, oder viele der Kirchenlieder, genau dieses vertrauensvolle Verhältnis ins Leben uns zurückzugeben. Vielleicht gibt es auch das einen Moment, den Religion und sogar Kirche dieser Gesellschaft beibringen können.
Haben Kirchenvertreter zurzeit das nötige Selbstbewusstsein, mit ihren Gaben in die Gesellschaft zu gehen? Oder haben sie sich jetzt auch angesichts der Tatsache, dass die Schlagzeilen lauten, die Großkirchen rutschen in die Minderheit in Deutschland, haben sie sich aufgegeben? Was ist Ihr Eindruck?
Also wir wissen tatsächlich, dass Religionsvertreter da eigentlich selbst groß in der Krise sind. Man kann es daran ablesen, dass sie inzwischen nicht mehr selbstbewusst sagen, ich arbeite für die Kirche, sondern das lieber zu umschreiben versuchen, wenn sie mit anderen Menschen in Kontakt treten. Also eigentlich ihr Kirchendasein eher verheimlichen, was halt über Jahrhunderte hinweg eher sozusagen ein Kapital war, wird jetzt zur Belastung. Das ist ein guter Indikator. Und mein Eindruck ist wirklich, dass viele Menschen, die in der Kirche tätig sind oder denen sie am Herzen liegt, massiv pessimistisch geworden sind, indem sie nicht nur sagen, die Leute wollen uns nicht mehr hören, sondern vielleicht haben wir auch nichts mehr zu sagen. Und tatsächlich habe ich das Büchlein auch ein bisschen dafür gemacht, weil ich finde, das ist eigentlich falsch. Ja, die Kirche oder die Religion hat etwas beizusteuern zu dieser Gesellschaft. Ich finde sogar nicht mal, ich würde es nicht mal so formulieren, zu dieser Gesellschaft beizusteuern, sondern sie hat eine Alternativvorstellung, was Leben sein kann und wie Leben gelingen kann. Und um das nochmal zu sagen, meiner Ansicht nach ist es das, was auch die republikanische Vorstellung von Demokratie ausmacht, dass man sich anrufen und verwandeln lässt durch andere und anderes. Und das ist eine Grundidee, die wir brauchen. Und da würde ich tatsächlich den Kirchenvertretern mehr Selbstbewusstsein wünschen, mehr Selbstvertrauen.
Herr Professor Rosa, vielen Dank für das Gespräch. Das Buch lautet Demokratie braucht Religion. Vielen Dank.
Sehr gerne.